Welcome back to an next episode.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up Prof. Hallo Walter.
Guten Tag.
Wie geht es dir?
So wie gestern und vorgestern. Danke, mir geht es gut.
Das freut mich. Dann lass uns mit einem Gebet anfangen. Unser himmlischer Vater, danke, dass wir wieder hier sein können. Wir bitten dich, doch unseren Verstand zu erleuchten und um Einsicht, damit wir die Wahrheit vom Irrtum unterscheiden können. In Jesu Namen, Amen. Wir wollen wieder einige Fragen beantworten.
Eine Fragestunde.
Ja, dann legen wir gleich mit der ersten Frage los. Woher bekam Kain seine Frau?
Nun, das ist nicht so kompliziert. Ein Paar war geschaffen worden, nämlich Adam und Eva. Und sie waren vollkommen. Ihre Gene waren tadellos und wiesen keinerlei Defekte auf. Dieses Paar hatte Kinder. Viele Kinder. Wir wissen nicht, wie viele genau, doch einige sind uns sogar namentlich bekannt. Doch sie hatten Söhne und Töchter. Sie waren über 900 Jahre alt, als sie starben. Wenn wir das auf unsere Verhältnisse übertragen, dann könnten sie mindestens 400, wenn nicht 500 Jahre lang Kinder bekommen haben. Wie viele Kinder Eva genau hatte, wissen wir nicht. Aber sie hatte viele Töchter und viele Söhne. Nachdem sie keinerlei genetische Anomalien hatten, war es kein Problem, wenn ein Sohn seine Schwester heiratete. Also heiratete Kain und seine Schwester. Das war auch weiterhin in den ersten Generationen erlaubt. Wegen des Sündenfalls schlichen sich Fehler in die Gene ein und deswegen wurden Einschränkungen eingeführt. Auch zu Abrahams Zeit heiratete dieser noch seine Halbschwester.
Ja.
Das war immer noch völlig legitim. Sie hatten nicht zwei, sondern nur ein gemeinsames Elternteil. Später wurden die Verbote ausgeweitet und man sollte nicht mehr innerhalb der engsten Verwandtschaft heiraten.
Within the very close confines of the family.
Because of the wegen der genetischen Anomalien. Aber am Anfang gab es das nicht. Also nehme ich an, dass die Frau, die Kain heiratete, auch rebellisch war. Sie hatte für Kain Verständnis und als er verbannt wurde, sagte sie, nun, wenn er gehen muss, gehe ich auch. So begann Kains Geschlecht. Also die ersten Kinder heirateten ihre Geschwister.
Sollte ein Christ ein Date mit einem Nichtchristen haben oder ihn oder sie heiraten?
Wow. Du weißt nicht, wer das gefragt hat, oder?
Nein.
Okay. Sollte ein Christ mit einem Nichtchristen ausgehen oder eine Ehe eingehen? Nun, das ist ein sehr ernstes Thema. Die Antwort darauf ist nicht so einfach. Aber sehen wir uns einige Bibelverse an. 2. Korinther 6, Vers 14 lautet, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Die Bibel sagt uns eindeutig, dass wir nicht mit Ungläubigen in einem fremden Joch ziehen sollten. Nun, wenn man verheiratet ist, dann zieht man doch in einem Joch. Dieses Problem gab es schon von Anfang an. Und dadurch ging es auch bergab. Denn ziemlich am Anfang der Bibel heißt es, und die Söhne Gottes sahen, dass die Töchter der Menschen schön waren und fingen an, sie zu heiraten. Das eine war das Geschlecht Seth und das andere das Geschlecht Kains. Und aus Kains Linie kamen die Töchter der Menschen. Und das Geschlecht Seth waren die Söhne Gottes. Denn jeder, der sich zur Wahrheit und Gott bekannte, war ein Sohn Gottes. Aber irgendwann gingen sie in die damaligen Einkaufszentren und sahen, wie schön die Töchter der Menschen waren und fingen an, sie zu heiraten. Danach ging die Sache schief. Man sieht es an anderen Stellen in der Bibel. Was geschah mit Salomon?
Es ging auch schief.
Es lief genauso. Bei ihm lief es auch so und führte zu einem schrecklichen, grauenhaften, geistlichen Verfall der ganzen Nation. Es ist nie eine gute Idee, in einem fremden Joch zu ziehen. Aber wir wissen, dass es passiert. Aber die Bibel empfiehlt es nicht. Wenn man den Text so nimmt, wie er dasteht, es ist sogar verboten.
Ja.
Wir tun in dieser Welt viele Dinge, die verboten sind. Und die Menschen sind ihren Schwächen untertan. Und ich vermute, dass die Frau im Brunnen, die schon 5 Männer gehabt hatte und wieder mit einem 6. zusammen war, der nicht ihr Ehemann war, auch nicht Gottes Willen tat.
Ja.
Aber Gott hatte Mitleid mit ihr. Wenn man die Bibel liest, ist es streng verboten. Wenn man den Geist der Weissagung liest, ist es auch streng verboten. Aber trotzdem geschieht es. Was geschieht denn, wenn es passiert? Es gibt noch einen Vers in der Bibel, und zwar 1. Korinther 7, Vers 14. Das ist ein sehr interessanter Vers. Er besagt, denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau. Das bedeutet offensichtlich, dass sie im Glauben ist. Denn kann aus etwas Unreinem etwas Reines kommen? Die Bibel ist da auch ganz eindeutig und sagt nein. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau. Da könnten wir jetzt das Wort gläubige Frau einsetzen. Und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann oder den gläubigen Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Die Bibel sorgt vor, wenn es geschieht. Wenn also ein ungläubiger Mann mit einer gläubigen Frau verheiratet ist, werden ihre Kinder als rein angesehen. Das gilt, wenn entweder der Mann oder die Frau gläubig ist.
Wenn man vorher die Wahl hat, ist es trotzdem sicherer, wenn beide gläubig sind.
Ja, dann folgt man dem Ideal. Wenn es dann doch passiert, dass ein Ungläubiger einen gläubigen Ehepartner heiratet, dann wird es in dieser Ehe Streit geben. Es kommt darauf an, wie schwerwiegend dieser Konflikt wird und wie viel Toleranz herrscht. In diesem Fall bleibt man verheiratet und betet. Das Beispiel, das die gläubige Frau oder der gläubige Mann im Familienleben gibt, versucht derjenige, den anderen zu gewinnen. Wenn der andere aber nicht gewonnen werden will, dann steckt man in dieser Situation fest. Also ist es doch besser, diese Situation von vornherein zu vermeiden. Das wäre die Antwort. Diese Antwort gefällt den meisten nicht, aber das lehrt die Bibel.
Was ist die Bedeutung der biblischen Feste? Sollten wir die biblischen Feste immer noch halten?
Nun, dieses Thema ist ein häufiger Zankapfel.
Ja.
Und damit ist auch viel Geschichtliches verknüpft. Die Feste sind natürlich immer ein Typus, der auf eine größere Wirklichkeit hinweist. Wir sollten uns damit vielleicht etwas länger beschäftigen und ein paar Punkte herausarbeiten.
Doch, das wäre gut.
Damit wir sehen können, wie das auf unsere Zeit angewandt werden kann. Die Frage wäre also, Feste feiern oder nicht? Je nachdem, mit wem man darüber spricht, hört man eine andere Meinung. Gibt man zum Geist der Weissagung, heißt es, die Siebenten-Tags-Adventisten sind der Welt in einem besonderen Sinne als Wächter und Lichtträger gesetzt worden. Ihnen ist die letzte Warnung für eine untergehende Welt aufgetragen. Herrliches Licht scheint Ihnen aus dem Worte Gottes. Ihnen ist eine sehr wichtige Aufgabe übertragen worden, die Verkündigung der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft. Es gibt keine Aufgabe von gleicher Bedeutung. Deshalb sollten Sie auch nicht zulassen, dass irgendetwas anderes Ihre Aufmerksamkeit gefangen nimmt. Das machen wir jetzt schon seit einem ganzen Jahr und davor schon einige Jahre lang. Doch was ist die Botschaft, die in die Welt gehen muss? Die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft. Wir wissen, dass die erste Engelsbotschaft letztendlich das ganze Evangelium umfasst. Denn es heißt, und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden. Und dann heißt es, dass man Gott anbeten muss, der der Schöpfer aller Dinge ist. Die zweite Engelsbotschaft gilt jenen, die die Fülle dieser Botschaft ablehnen. Und die dritte Engelsbotschaft beschäftigt sich mit Gehorsam gegen Gottes Vorschriften. Wenn man Gottes Vorschriften gehorcht, dann nimmt man die Gerechtigkeit an, die von ihm kommt. Das heißt, der Gehorsam entspringt der Gnade, die Gott uns erwiesen hat. Es ist kein Mittel zur Erlösung, sondern die Konsequenz der Erlösung. Das ist also die Aufgabe. Sollen wir in die Welt gehen und eine Botschaft predigen, dass man dieses oder jenes glauben muss? Oder dass man an die Feste oder an welche Botschaft auch immer glauben muss, die von der Verkündigung des Eigentlichen ablenkt? Mir kommt es auf die Frage an, was im Zentrum der Botschaft stehen muss. Denn die Drei-Engels-Botschaft muss das Zentrum der Botschaft sein. Und was man über die Feste glaubt, ist nur eine zweitrangige Frage. In Apostelgeschichte 15 lesen wir, und einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder. Wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht gerettet werden. Hier lehrten sie, dass ein Zeremonialgesetz für die Erlösung notwendig war. Sie sagten nämlich, wenn ihr nicht beschnitten seid, könnt ihr nicht gerettet werden. Die Frage ist also, ob die Feste zeremonieller Natur sind oder nicht. Denn darum geht es doch. Die Beschneidung war ganz eindeutig zeremoniell. Denn es wies auf die Beschneidung des Herzens hin. Apostelgeschichte 15, Vers 2. Dann und zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen hatten. War es ein heiß umstrittenes Thema?
Ja.
Diese Themen können heiß umkämpft werden. Das ist hier noch beschönigend ausgedrückt. Sie hatten eine nicht geringe Auseinandersetzung. Was heißt das denn wirklich?
Es gab einen Riesenstreit.
Ja, es war ein Riesenthema. Also machen einige Menschen aus solchen Dingen Riesenthemen. Und sie machen es zu einer Heilsfrage. Wenn du es nicht so verstehst wie ich, dann wirst du nicht in den Himmel kommen. Okay. Bestimmten sie, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Streitfrage zu den Apostel und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. Die Debatte erhitzte sich dermaßen, dass diese Menschen nicht einmal der Autorität von Paulus und Barnabas trauten. Haben wir heute ähnliche Umstände?
Definitiv.
Wir haben viele solcher Streitthemen in unseren eigenen Reihen. Ob es jetzt die Frage der Feste oder die Dreieinigkeit ist. Es gibt so viele Themen, die für viele scheinbar absolut heilsentscheidend sind.
Stimmt.
Aber wir wollen ihnen eine Chance geben und nicht einfach über sie urteilen. Wir müssen nur das Thema betrachten.
Genau.
Wir lesen in Vers 5 weiter. Aber einige von der Richtung der Pharisäer, die gläubig geworden waren, standen auf und sprachen: Man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Es ging also nicht nur um die Beschneidung. Es war das ganze mosaische Gesetz. Das Gesetz Mose war zeremoniell. Es war das Zeremonialgesetz. Sie packten also das ganze Zeremonialgesetz in dieses Thema hinein und sagten, nichts hat sich geändert. Wir müssen sie immer noch halten, wie früher. Alle Gesetze, ob die Zeremonial- oder die Moralgesetze. Und so hatten sie diese Versammlung in Jerusalem, eine sehr große und wichtige Versammlung, wie ein Treffen der Generalkonferenz. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um diese Sache zu untersuchen. Nachdem aber eine große Auseinandersetzung stattgefunden hatte, konnten sie diese Streitfrage gleich lösen?
Nein.
Nein.
Waren alle gleicher Meinung?
Nein. Es gab eine große Auseinandersetzung. Nun, es gab offensichtlich zwei Lager zu diesem Thema. Es stand Petrus auf und sprach zu ihnen: Ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen mitten unter uns die Heiden erwählt hat, dass sie durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollten. Er bezieht sich hier auf Cornelius und auch auf dieses Tuch voller unreiner Tiere, das er in der Vision herunterkommen sah. Die Juden hielten die Heiden ja für unrein. Und Petrus wurde nachdrücklich verkündet, dass er das nicht unrein nennen sollte, was Gott für rein erklärt hatte. Also ging er zu Cornelius, dieser fiel ihm zu Füßen, worauf er Cornelius hinwies, es nicht zu tun. Ich bin ein Mensch wie du. Er verhielt sich gar nicht wie ein Papst, oder? Dann sagte er zu Cornelius: Du weißt, dass es sich für mich als Juden nicht gebührt, mich mit Heiden abzugeben. Aber Gott hat mir eine Vision gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll.
Auf was für ein Gesetz bezog sich Petrus, als er sagte, es gebühre sich nicht für ihn?
Das hatte mit dem Zeremonialgesetz zu tun.
Und mit dem mosaischen Gesetz?
Ja, mit Moses Gesetz. Es gab also eine große Auseinandersetzung und Petrus hielt eine Rede. Paulus war übrigens dazu berufen worden, ein Apostel für die Heiden zu sein. Aber seine Autorität ließ man bei dieser Streitfrage nicht gelten. Und so wurde sie den anderen Aposteln übertragen. Also, nach der großen Auseinandersetzung einigten sie sich folgendermaßen. Und sie schrieben und sandten durch ihre Hand Folgendes. Die Apostel und die Ältesten und die Brüder senden an die Brüder, die aus den Nationen sind, zu Antiochien und in Syrien und Sizilien ihren Gruß. Damals funktionierte das so. Die Autorität lag bei einer Abstimmung der ganzen Versammlung. Wer stimmte also alles ab? Die Apostel, die Ältesten und die Brüder. Sie kamen alle zusammen und schickten den Brüdern Grüße, die aus den Heiden waren, in Antiochien, Syrien und Sizilien. Es gab also diese Versammlung, und die Geschwister entschieden als Einheit. Wenn man aber eine neue Übersetzung hat, dann fügen sie ein Komma ein und sagen, die Apostel und die Ältesten und lassen die Brüder weg. Das heißt jetzt einfach, sie haben den Brüdern geschrieben. Dadurch hat man eine Hierarchie. Aber in Gottes Kirche ist jeder gleich. Da wir gehört haben, dass etliche, die von uns ausgegangen sind, euch durch Reden verwirrt und eure Seelen unsicher gemacht haben, indem sie sagen, man müsse sich beschneiden lassen und das Gesetz halten, das heißt das Zeremonialgesetz.
Das mosaische Gesetz war von Gott an Mose gegeben worden.
Genau.
Das ist wichtig, denn du hattest das Zeremonialgesetz erwähnt.
Aber das Moralgesetz war von Gottes Finger in Stein geschrieben worden und in die Bundeslade gelegt worden. Und das Zeremonialgesetz schrieb Moses nieder und legte es neben die Bundeslade. So haben wir, die wir einmütig versammelt waren, das heißt, so verlief die Abstimmung, beschlossen, Männer zu wählen und zu euch zu senden mit unseren geliebten Barnabas und Paulus. Das ist wirklich interessant. Sie haben nicht nur einen Brief geschickt, sondern auch Zeugen. Denn die Gemüter hatten sich so erhitzt, es war ja keine geringe Auseinandersetzung, dass sie wahrscheinlich die Aussage von Paulus und Barnabas sowieso nicht akzeptiert hätten. Also schickten sie Zeugen mit, dass es wirklich so gewesen war. Was hatten sie dort beschlossen? Das steht jetzt in Galater 2, Vers 9 und gibt uns noch etwas mehr Einblick. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter der Beschneidung wirkten. Das war noch in der Urgemeinde, als Paulus ausgesandt wurde, um den Heiden zu verkünden. Sie hatten also den Segen der maßgeblichen Apostel, Jakobus, Kephas, das ist Petrus, und Johannes. Nur sollten wir an die Armen gedenken. Und ich habe mich auch eifrig bemüht, dies zu tun. Jetzt kommt dieses kleine Wort, aber. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden, als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Was berichtete Paulus hier? Petrus hatte erst erzählt, dass sie alle einstimmig gewesen waren. Alle waren sich einig gewesen. Nein, das muss man nicht tun. Sie schrieben diese Briefe, unterschrieben sie. Wir sind alle einer Meinung. Und Jakobus war bei dieser Versammlung aufgestanden und hatte eine Rede gehalten. Er war derjenige gewesen, der alles zusammenfasste und sagte, okay, wir werden keine dieser ganzen Vorschriften der Juden auf sie legen, die weder wir noch unsere Vorväter halten konnten. So ermahnten wir euch nun, euch von Erwürgtem fernzuhalten, also von Fleisch, das noch Blut enthielt. Die Gesundheitsgesetze waren also davon nicht betroffen. Aber das andere wird von euch nicht verlangt, denn im Grunde hatte es sich im Neuen Testament erfüllt. Doch dann scheint es, als ob Jakobus, der der Sprecher gewesen war, seine Meinung geändert hat. Und so kam es zu Streitgesprächen mit gewissen Männern, die von Jakobus kamen. Und diese scheinen Petrus' Denken beeinflusst zu haben. Und so schwenkte Petrus von seiner wunderbaren Rede, die er gehalten hatte, um. Denn zuvor hatte es ihn überhaupt nicht gestört, zusammen mit den Heiden zu essen. Und ursprünglich hatte er auf einmal ein Problem damit. Aber nicht nur das. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde, der anfangs selbst heftig dagegen gesprochen hatte. Sogar er schwenkte um. Sind das also kontroverse Themen in der Gemeinde?
Ja.
Das kann außerordentlich viel Streit verursachen. Wir müssen also sehr auf der Hut sein und umsichtig sein und dürfen keine Zwietracht in unseren Reihen aufkommen lassen. Wegen eines falschen Verständnisses oder einer anderen Interpretation eines Sachverhalts. Unsere Aufgabe ist es, die Drei-Engels-Botschaft zu predigen. Aber kommen wir auf die Feste zurück. Es gab 7 jährliche jüdische Feste. Sie dienten als Typus und Antitypus. Wenn wir uns sie betrachten, haben wir Passa. Was war der Antitypus des Passafestes? Das war doch die Kreuzigung, oder? Denn sie mussten dazu ein Lamm oder Makel nehmen. Das ganze Lamm musste im Familienverbund verzehrt werden. Es musste mit bitteren Kräutern zubereitet werden. Nehmen wir nur einmal dieses Beispiel. Zuerst einmal durfte kein Blut in diesem Tier enthalten sein, denn das Blut musste vollständig herausgewaschen werden. Der Verzehr von Blut war verboten. Sie waren so streng, dass sie es sogar mit Salzwasser herauswuschen. Es war also ein sehr fades Produkt, das dann mit bitteren Kräutern zubereitet wurde. Das war nichts, was man genoss.
Nein. Das war kein leckeres Barbecue oder Spießbraten.
Nein, das war nicht zum Genießen. Wahrscheinlich war es ein sehr kleines Lamm für die ganze Familie. Die ganze Familie umfasst einige Personen. Falls es nicht genug waren, konnte man noch weitere zur Gruppe dazunehmen. Also jeder hatte ein Stück und das musste gegessen werden. Die Typologie ist sehr interessant. Wenn man Christus aufnehmen möchte, das heißt, seinen Charakter verinnerlichen, wie viel möchtest du davon verinnerlichen?
Alles von ihm.
Ja, alles. Das war der Symbolismus dahinter. Aber weil einer allein es nicht völlig verzehren kann, muss es auf die ganze Familie aufgeteilt werden. Und es war ein bitteres Stück. Nun, wenn du deinen Lebensstil und deine Ansichten veränderst, wenn du mit einem weltlichen Hintergrund Christ wirst, kann das eine bittere Pille sein. Aber es führt kein Weg daran vorbei. Dieser bittere Kelch muss geleert werden. Im Magen wird es dann süß sein, nicht wahr?
Im Magen schon, aber dieser Wandel kann schon bitter sein.
Ganz genau. Passa, das an einem bestimmten Datum stattfand, war ein Typus der Kreuzigung. Der Antitypus, also die Kreuzigung, ist natürlich größer als der Typus. Das war nur ein Schatten mit Hinweischarakter. Was für einen Sinn macht das Halten des Passa nach der Kreuzigung von Jesus Christus?
Ja, das hatte sich schon erfüllt.
Ja, es war schon erfüllt. Einige sagen, es war nicht erfüllt. Die frühe Kirche, das ist gut belegt, nahm immer noch an den Festen teil. Aber sie diskutierten noch wegen vielerlei Dingen. Und als die Erkenntnis über die Typologie sich ausbreitete, änderten sie sich mit der Zeit.
Ja.
Das nächste Fest war das Fest der ungesäuerten Brote, gleich am nächsten Tag, dem 15. Nissan. Und der Leib, der gebrochen wurde, nun, Christus sagt, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, nicht wahr? Das ist ein Symbol für Christus im Grab. Der Sündlose wurde für uns zur Sünde. Erfüllte Christus im Grab nun den Typus der ungesäuerten Brote?
Ja.
Ja. Das nächste Fest war schon am darauffolgenden Tag, nämlich das Fest der Erstlingsfrucht. Das wies als Typus auf die Auferstehung hin. Man hatte also das Fest und den Antitypus. Das Fest und seinen Antitypus. Und wieder? Das Fest und sein Antitypus. Danach gab es das Wochenfest am 6. Sivan. Das war ein Typus für Pfingsten. An Pfingsten erhielten die Menschen die Vollmacht, Christus zu predigen. Das heißt, der Heilige Geist wurde ausgegossen, um den Jüngern Christi die Vollmacht zu geben, das Evangelium zu verkünden. Darum wurde er ausgegossen. Und natürlich wegen all der anderen Aufgaben des Heiligen Geistes. Aber die Ausgießung diente der Evangeliumsverkündigung. Der Heilige Geist war vorher auch immer schon da gewesen und überführte von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht und dergleichen. Er führte auch zur Schrift. Aber die Ausgießung zu Pfingsten fand statt, um Christus zu predigen. Nicht wahr? Jetzt habe ich eine Frage an dich. Geschah das nur einmal und dann niemals wieder?
Nein.
Oder wird der Heilige Geist nicht fortwährend ausgegossen, wenn das Evangelium jeder Generation verkündet wird?
Doch.
Kann ich also diesen einen Tag halten, wenn Pfingsten sich schon ereignet hat und zu einem Kontinuum wurde?
Nein, das würde ja den Missionsauftrag null und nichtig machen.
Okay. Hier liegt also das Problem. Wenn das Fest absolut notwendig ist, muss ich da nicht auf einen bestimmten Tag warten, um eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist zu haben? Das soll nicht hämisch sein, aber ich stelle einfach nur einmal diese Frage. Aber machen wir weiter. Dann gab es das Fest des Posaunenblasens. Das kündigte das Gericht an. Dafür stand dieses Fest des Posaunenblasens. Es fand am ersten Tischri statt. Das verkündigte die zweite Adventbewegung. Ist das schon geschehen?
Ja.
Dann gab es den großen Versöhnungstag, einer der wichtigsten Tage im Kalender. Und dieser deutete auf das Vorwiederkunftsgericht hin. Der große Versöhnungstag war ein Tag der ernsten Seelenprüfung und der Wiedergutmachung. Man kann mit Gott wieder ins Reine kommen, weil das Gericht vor der Tür war. Schon Christus verkündigte, dass das Gericht gekommen war, als er auf die Erde gekommen war.
Ja.
Zum Schluss gab es noch das Laubhüttenfest, das Heimkommen oder die Wiederkunft beschreibt. Theoretisch könnte man durchaus sagen, dass das Laubhüttenfest noch keine Erfüllung fand, weil wir noch nicht nach Hause gegangen sind. Aber wenn man akzeptiert, dass Christus versprach, wiederzukommen und uns eine Stätte zu bereiten, also, wenn man Christus annimmt, glaubt man dann nicht, dass man mit ihm heimgehen wird? Im Glauben hat es sich schon erfüllt.
Ja, steht das Laubhüttenfest nur für die Wiederkunft Jesu oder auch schon für das Warten darauf?
Auch schon im Warten.
Dann befinden wir uns ja dauerhaft im Laubhüttenfest.
Gewissermaßen hatten die adventistische Kirche in der Zeit vor dem Lockdown so etwas wie Zeltversammlungen, die auch eine Art Typus waren. Man war im Zelt zusammen und war von diesem Wissen durchdrungen, dass Jesus bald wiederkommen würde, um uns nach Hause zu holen. Warum gibt es in letzter Zeit also diese massiven Bestrebungen, die Feste wiederzubeleben? Wo nahm das seinen Anfang? Betrachtet man nämlich die Kirchengeschichte, dann hatte die frühe Kirche einige Überbleibsel davon. Dann verschwanden sie völlig. Die Reformation erwähnte sie nicht einmal.
Nein.
Es ist also etwas ganz Neues, dass die Feste wieder gehalten werden müssen, nicht wahr? Wo nahm das nun seinen Anfang? Man kann zum Zweiten Vatikanum und der jüdischen Frage gehen, was sehr interessant ist. Die bestehenden Verbindungen zwischen der christlichen Liturgie und der jüdischen Liturgie werden nicht vergessen, sagt das Zweite Vatikanum. Um die jüdisch-christlichen Beziehungen zu verbessern, ist es wichtig, von diesen gemeinsamen Elementen im liturgischen Leben Notiz zu nehmen. Formeln, Feste, Riten und so weiter. Wobei die Bibel einen essentiellen Platz einnimmt. Woher stammt das? Aus den Dokumenten des Zweiten Vatikanum von Austin P. Flannery, Seite 743. Es ist also ein Beschluss des Zweiten Vatikanums. Um für das Christentum und das Judentum eine gemeinsame Basis zu finden, reaktivieren wir die Feste. Vatican II Document, Seite 744, sagt, Christen müssen deshalb danach streben, ein besseres Wissen der grundlegenden Bestandteile der religiösen Tradition des Judentums zu erwerben. Sie müssen sich bemühen, zu lernen, mit welchen grundlegenden Merkmalen die Juden sie im Licht ihrer eigenen religiösen Erfahrung definieren. Das erste Konzil zu Jerusalem besagte, dass die Heiden sich genau mit dem nicht beschäftigen müssen, was hier im Zweiten Vatikanum gefordert wird. Das ist keineswegs ein Einzelfall. Wenn die Bibel es so sagt, sagt Rom das Gegenteil. Das sind wir mittlerweile schon gewohnt. Lesen wir doch weiter. Vatikanum II Dokument, Seite 747. Die Geschichte des Judentums endete nicht mit der Zerstörung Jerusalems, sondern entwickelte vielmehr weiterhin eine religiöse Tradition. Wenn wir auch glauben, dass die Wichtigkeit und Bedeutung jener Tradition vom Kommen Christi tief berührt wurde, ist sie dennoch reich an religiösem Wert. Das mag sogar stimmen, dass es für sie einen religiösen Wert hatte oder hat. Aber bedeutet das, dass sie auf Christen heute angewendet werden müssen?
Nein.
Das ist doch nicht notwendig, oder? Die Erforschung der Probleme im Judentum und bei den jüdischen christlichen Beziehungen wird unter den Experten gefördert. Das ist doch interessant. Man muss ein Fachmann sein, um hier Vergleiche zu ziehen. Ich vermute, dass der Fachmann dir dann auch sagt, was du tun musst, oder?
Genau.
Ist das eine biblische Vorgehensweise?
Nein.
Ich habe sowas noch nie in der Bibel gelesen. Die Bibel sagt, dass man selbst studieren und selbst die Entscheidung treffen muss, nicht wahr? Hier hat man den Coach, der dir sagen wird, was du tun sollst.
Okay.
Überall, wo es möglich ist, werden Lehrstühle für jüdische Studien geschaffen und die Zusammenarbeit mit jüdischen Gelehrten gefördert. Sie wollen also, dass das die ganze Christenheit durchdringt. Und es hat seinen Ursprung im Zweiten Vatikanum. Wenn so etwas geschieht, dann werde ich hellhörig. Hebräer 8, Vers 13. Indem er sagt, einen neuen hat er den ersten Bund für veraltet erklärt. Was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das wird bald verschwinden. Die Bibel lehrt eindeutig, dass bestimmte Teile des alten Bundes nicht mehr anwendbar sind. Nun, das lehrt die Bibel. Rom dagegen sagt, es ist eine wichtige Tradition, deshalb wirst du sie halten. Ich bin schon fast so weit zu glauben, dass jedes Mal, wenn Rom etwas sagt, dann ist das Gegenteil davon wahr.
Ja.
Meistens.
Viele Leute nehmen das mit dem Veralten und dem alten Bund her und schubsen dort den Sabbat hinein.
Aha, wir haben darüber schon oft gesprochen. Der Sabbat ist aber Teil des Moralgesetzes und sogar sein Herzstück. Der Sabbat ist kein Bestandteil des Zeremonialgesetzes, obwohl er darin erwähnt wird. Die zeremoniellen Feste werden Festsabbate genannt.
Ja.
Wir haben uns schon damit beschäftigt, dass in Kolosser steht, dass diese Festsabbate entfernt wurden. Sie sind ans Kreuz geheftet, das heißt, sie sind überflüssig geworden.
Ja.
Das gilt jedoch nur für die Zeremonialsabbate. Erinnern wir uns, dass die Festsabbate immer mit Opfern verbunden waren, als Teil des zeremoniellen Opfersystems. Aber wenn man ein buchstäbliches Opfer bringt, dann verneint man doch, dass das antitypische Lamm schon geschlachtet wurde. Denn dann benutzt man noch einen Typus darauf. Wenn man das Opfersystem entfernt, dann nimmt man den Festen das Wesentliche, das bringt doch nichts.
Nein, es macht keinen Sinn, so einen Tag zu halten, wenn man dabei kein Opfer hat.
Ganz genau.
Was ist aber mit den Opfern, die täglich dargebracht wurden? Die gab es doch auch am Sabbat, oder?
Selbstverständlich. Die Tatsache, dass Jesus für uns sterben würde, war so ein wesentlicher Bestandteil, dass es ein Morgen- und ein Abendopfer gab und war täglich, natürlich auch am Sabbat. Aber das Opfersystem fand sein Ende. Das bedeutet, das Opfersystem am Sabbat hörte auch auf. Berührte den Sabbat nicht. Nein.
Der Sabbat wurde für etwas anderes geschaffen. Er sollte nicht auf eine antitypische Schöpfung Jesu hinweisen.
Ganz genau. Der Sabbat weist zurück auf die Schöpfung. Gedenke des Sabbattages, denn in 6 Tagen schuf der Herr Himmel und Erde und das Meer, nicht wahr? Er wies schon immer zurück auf die Schöpfung. Die Zeremoniellen, die Festsabbate, wiesen in die Zukunft auf Christus. Sie wurden durch Christus real. Was sagt uns der Epheserbrief dazu? Kapitel 2, Vers 14. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat. Das spricht von Juden und Heiden. Indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat. Das ist das mosaische Gesetz. So wurde es genannt. Das, was Mose von Hand geschrieben hatte. Um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Nach diesem Vers ist die Handschrift in Satzungen, was das Zeremonialgesetz ist, entfernt. Was für Gesetze gelten also für uns weiterhin? Zuallererst das Moralgesetz. Das wurde in Stein geschrieben. Das berührt man nicht, dazu fügt man nichts hinzu und daraus entfernt man nichts. Es gilt für immer. Wer interpretiert dieses Gesetz? Gott selbst. Die Juden sagten, du brichst den Sabbat, weil du einen Menschen heilst. Jesus sagt, nein, ich bin der Herr des Sabbats. Ich sage euch, wie man den Sabbat hält.
Genau, er brach ihn nicht. Er brach den Sabbat kein einziges Mal.
Nein.
Er brach nur die menschengemachten Sabbatgebote und Traditionen der Juden.
Ganz genau. Er ist der Herr des Sabbats. Er erklärt uns, was der Sabbat bedeutet.
Das heißt aber nicht, was viele Menschen fälschlich glauben, nämlich, dass er den Sabbat brechen konnte, weil er der Herr des Sabbats war.
Ganz genau. Nein, so funktioniert es nicht. Das entspricht nicht dem Charakter Gottes. Das Gesetz spiegelt seinen Charakter wider. Wir können Gott danken, dass es seinen Charakter widerspiegelt. Und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Das Zeremonialgesetz wurde als Zeugnis gegen dich neben die Bundeslade gelegt. Das Moralgesetz erklärte, was Sünde ist.
Ja.
Wenn man in diesen Spiegel blickt, sah man, dass man ein Sünder ist. Doch das Zeremonialgesetz sagte, du bist verantwortlich für den Tod des Lammes. Das ist gegen dich. Und Gott nahm das auf sich und wurde selbst zu diesem antitypischen Lamm und er nahm meine Schuld und meine Sünde auf sich, was einfach unfassbar ist.
Das Zeremonialgesetz konnte uns nicht befreien.
Nein.
Nur Gott konnte das tun, deshalb musste Jesus sterben.
Ja, deshalb wurde das Zeremonialgesetz auch ein Schatten genannt. Denn das Wesen davon war Christus.
Ja, aber das Halten des Moralgesetzes kann dich frei machen.
Kann ich dich mit meinem Schatten schlagen?
Nein.
Nein. Aber mit meiner Hand kann ich das tun.
Okay, so
das sagt es hier auch deutlich. Die Handschrift in Satzungen oder die Gebote in Satzungen, es ist genau das Gleiche. Ob man sich jetzt auf Kolosser bezieht oder auf Epheser, spricht es über das Zeremonialgesetz. Geht man jetzt zu Kolosser, so heißt es, als er ausgetickt die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, das bedeutet das Gleiche, also wieder das Zeremonialgesetz, die wider uns war, wir haben gerade erklärt, worum es gegen uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Und dann dieser Vers, der immer Probleme bereitete. So lasst euch von niemanden richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage. Das griechische Wort hier ist Herotes, Feiertag oder Festtag oder Neumondfeste oder Sabbate, Mehrzahl. Alle diese Festtage waren auch zeremonielle Sabbattage. Und sie wurden an das Kreuz genagelt, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber auch Christus das Wesen hat. Sie waren also ein Schatten, der auf Jesus Christus hinwies. So lasst euch von niemandem richten wegen Speise. Das alte englische Wort hier ist Meat, bedeutet aber Speise, sonst wäre es Flesh. In der King James ist das Körpergewebe Flesh und Meat bedeutet Speise. Wegen Speisen oder Trank. Beinhaltet denn der Sabbat irgendwas mit Essen oder Trinken?
Nein.
Nein, erinnert dich daran, woher du kommst. Enthalten die Zeremonialgesetze Essen und Trinken?
Ja.
Allerdings. Das heißt also, dass man sich nicht richten lassen soll wegen Essen oder Trinken oder der Festtage. Oder den Neumonden. Oder den Sabbaten. Mehrzahl.
Ja, die Neumonde bestimmen ja auch die Festtage.
Ja. Wenn man jetzt eine Neuübersetzung hat, dann wird dieser Vers verletzt, weil man daraus Sabbat in der Einzahl macht und im Grunde das Moralgesetz mit einschließt.
Ganz genau.
Die neuen Übersetzungen, die auf den alexandrischen Texten beruhen, sind meiner Meinung nach bei diesem Text nichts weniger als teuflisch. Ein Schatten von zukünftigen Dingen. Sie sind ein Typus, der auf den großen Antitypus hinweist. Und laut diesen Texten gilt sie nicht mehr. Sehen wir uns einmal an, was der Geist der Weissagung dazu sagt. Im Leben Jesu haben wir einen sehr interessanten Abschnitt. Auf Seite 651 heißt es, die Gestalt Jesu Christi steht am Schnittpunkt zweier religiöser Ordnungen und ihrer jeweiligen Feste. Sie spricht explizit nur von zwei Festen, aber es geht um die Feste, nicht wahr? Er, das makellose Lamm Gottes, war im Begriff, sich als Sündopfer darzugeben. Und er wollte dadurch die Reihe der Sinnbilder und gottesdienstlichen Handlungen, die 4000 Jahre lang auf seinen Tod hingewiesen hatten, beschließen. Dadurch beendete er das System in Typus und Zeremonie. Während er mit seinen Jüngern das Passamahl nahm, setzte er an denselben Stellen den Dienst ein, der an sein großes Opfer erinnern sollte. Das rein jüdische Fest war damit für immer aufgehoben. Die gottesdienstliche Handlung, die Christus einsetzte, sollte von seinen Nachfolgern in allen Ländern der Erde und zu allen Zeiten befolgt werden. Sie bezieht sich hier speziell auf das Passafest. Und an dessen Stelle setzte er das Abendmahl ein.
Ja.
An dessen Stelle. Und das Vorherige war damit für immer aufgehoben. Wenn das für ein Fest gilt, das typologisch war, gilt es dann für alle?
Ja.
Nach meiner Meinung ist das so. Viele andere meinen, dem ist nicht so. Denn es gab keine geringe Auseinandersetzung zwischen ihnen.
Das stimmt.
Hier ist ein Artikel aus dem Review and Herald. Apropos, Leute mögen jetzt vielleicht sagen, aber das ist doch Ellen White. Doch, was sie sagt, ist in völliger Übereinstimmung mit der Schrift. Mit dieser Satzung, dem letzten Abendmahl, entband Christus seine Jünger von den Mühen und Bürden der alten jüdischen Vorschrift in Riten und Zeremonien. Das ist doch sehr eindeutig, oder? Diese hatten keinerlei Wert mehr, denn der Typus hatte ihn mit seinem Antitypus getroffen. Was sagt die katholische Kirche? Sie haben eine tiefe Tradition und haben deshalb heute einen Wert und wir müssen Fachleute berufen, die verstehen, wie man die beiden zusammenbringt. Dann müssen diese Fachleute die Kirchen informieren, wie sie es dann in ihre religiösen Systeme einführen können, damit wir Gemeinsamkeit mit den Juden haben. Damit es eine Gemeinsamkeit zwischen denen gibt, die glauben, dass Jesus der Messias war, und denen, die nicht glauben, dass es der Messias war.
Damit sie die Solidarität haben.
Wieder einmal Solidarität.
Okay.
Lesen wir das noch einmal. Diese hatten keinerlei Wert mehr, denn der Typus hatte ihn mit seinem Antitypus getroffen. Die Autorität und Grundlage aller jüdischen Satzungen, die auf ihn hinwiesen, als dem einzigen wirksamen Opfer für die Sünden der Welt. Wie viele Feste sind in dieser Aussage eingeschlossen?
Ich denke, alle.
Okay. Er gab diese einfache Satzung, um daraus eine besondere Zeit zu machen, zu der er immer gegenwärtig wäre, damit alle daran beteiligten, das Schlagen ihres eigenen Gewissens fühlen sollten. Ihr Verständnis für die darin symbolisierten Lektionen sollte geweckt werden, um ihr Gedächtnis aufzufrischen, um von Sünde zu überführen und um ihre reuevolle Buße zu empfangen. Er würde sie lehren, dass ein Bruder sich nicht über den anderen erheben sollte. Auch die Gefahren von Uneinigkeit und Streit sollten erkannt und eingeschätzt werden, denn es betrifft auch das Wohlergehen und das heilige Tun der Seele. Die Zeremonie der Fußwaschung sollte uns daran erinnern, dass wir verbunden sind und in Demut miteinander umgehen sollten. Und diese Verordnung war die große Erinnerung an sein großes Opfer. Wenn die Juden nun ein Opfer brachten, war es das Gleiche. Sie sollten über die Botschaft nachdenken, die im Schlachten des Lammes steckte. Aber es wurde für sie einfach ein Ritual. Das Blut floss, wurde immer wichtiger. Später wollten sie knöcheltief im Blut warten.
Ja, sie verstopften den Abfluss.
Wo in der Bibel steht das? Das Ritual an sich wurde wichtig. Genau das liebte Rom. Rom liebt Rituale. Gott liebt Glauben. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Was er sich wünscht, ist demütiger Gehorsam. Doch das Opfersystem war als Typus und als Erinnerung gegeben worden, wie mit der Sünde umgegangen werden sollte. 2. Mose 12, Vers 14. Und dieser Tag soll euch zum Gedenken sein, und ihr sollt ihn feiern als ein Fest des Herrn bei euren künftigen Geschlechtern. Als ewige Ordnung sollt ihr ihn feiern. Im Hebräischen steht für ewig Olam und in der griechischen Septuaginta Aionis. Was machen wir jetzt mit diesem ewig? Nun, wenn man Christus annimmt und die Botschaft der Feste verinnerlicht, dann hält man es doch ewig, dass er das Lamm Gottes ist, das für deine Sünden geopfert wurde. Und in der Verordnung, die an dessen Stelle gesetzt wurde, wird man fortwährend daran erinnert. Sagen wir es einmal so: Das Fest ist im Grunde nicht verschwunden. Es wurde aufgenommen und verschlungen.
Deswegen sagte Jesus ja, dass er gekommen war, um es zu erfüllen. Er war nicht gekommen, um zu sagen, das war völlig wertlos.
Ganz und gar nicht.
Er kam und sagte, ich bin die völlige Verkörperung davon.
Ja, doch sie hatten daraus ein Ritual gemacht. Wenn man Jesaja liest, er sagt, eure Feste sind mir zuwider. 2. Mose 12, Vers 17. Und haltet das Fest der ungesäuerten Brote. Denn eben an diesem Tag habe ich eure Herrscher aus dem Land Ägypten herausgeführt. Darum sollt ihr an diesem Tag als ewige Ordnung einhalten vor euren künftigen Geschlechtern. Worauf weist das Fest der ungesäuerten Brote hin?
Unter anderem auf die Sündlosigkeit Jesu.
Genau. Er sagt ja, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Er wurde für uns gebrochen. Wenn man am Abendmahl teilnimmt, erinnert man sich dann nicht daran? Er ist darin verkörpert. Lass uns dafür das Wort absorbiert verwenden. Und zwar von dem, was an dessen Stelle eingesetzt wurde. Als Jesus damals sagte, euer Haus wird euch verwüstet zurückgelassen werden, dann bedeutet das doch leer. Und das Opfersystem wurde weggenommen, und zwar vollständig.
Completely.
Nicht wahr? Und es ist seit 2000 Jahren verschwunden.
Ja.
Seit fast 2000 Jahren gab es kein Opfersystem. Und jetzt wollen sie es wiederbeleben. Was sagen sie denn, wenn sie es wiederbeleben?
Dass Jesus nicht kam.
Ganz genau. Diese Verordnung spricht nicht so sehr zum intellektuellen Vermögen des Menschen, sondern zu seinem Herzen. Es geht wieder um das Abendmahl. Seine moralische und geistliche Natur brauchen es. Wenn die Jünger es nicht gebraucht hätten, wäre es ihnen nicht als letzte Verordnung gegeben worden, die Christus eingesetzt hatte. Und zwar in Verbindung mit dem Abendmahl und als Teil davon. Es war Christi Wunsch, den Jüngern eine Verordnung zu geben, die genau das für sie tat, was sie brauchten. Jetzt sollten wir gut zuhören. Die dazu dienen sollte, die Auslösen von den Riten und Zeremonien, an denen sie bis dahin als Notwendigkeit teilgenommen hatten und die durch die Annahme des Evangeliums keinerlei weitere Kraft hatten. Diese Riten fortzuführen, wäre eine Beleidigung für Jehova. Ist das nicht ganz eindeutig?
Ja.
Wieder werden Leute sagen, aber das ist Ellen White. Aber ist es nicht in Harmonie mit der Schrift?
Doch, völlig.
Den Leib Christi zu essen und sein Blut zu trinken, und zwar nicht nur als gottesdienstliche Handlung, sondern täglich teilzuhaben am Brot des Lebens, um den Hunger der Seelen zu stillen, das soll geschehen, indem man sein Wort empfängt und seinen Willen tut. Deswegen wurde auch bei der Beschneidung die buchstäbliche Beschneidung weggetan und zu einer Beschneidung des Herzens gemacht. Es musste diese Verschiebung weg vom Ritual und hin zu einer inneren Annahme geben. Das ist das einzige Opfer, das für Gott annehmbar ist. Und deshalb entschied die frühe Kirche, dass Beschneidung nicht länger notwendig war. Es wäre gut für uns, ein Laubhüttenfest zu haben. Darüber haben wir auch schon gesprochen, nicht wahr? Denn es sieht nicht so aus, als ob es sich schon erfüllt hätte. Aber lesen wir einfach, was hier steht. Es ist sehr interessant. Es ist auch aus dem Review and Herald vom 17. November 1885. Eine freudige Erinnerung an die Segnungen Gottes für uns als Volk. Wie die Kinder Israels die Befreiung feierten, die Gott für ihre Väter bewirkt hatte und auch deren wundersame Bewahrung während ihrer Reise von Ägypten ins gelobte Land, so sollte auch Gottes Volk der Gegenwart sich auch etwas dankbar vor Augen halten, nämlich die unterschiedlichen Wege, die er ersonnen hat, um sie aus der Welt herauszubringen, heraus aus der Finsternis des Irrtums, hin zum kostbaren Licht der Wahrheit. Wir sollten uns oft, geht es hier um ein rituelles Fest, das nur einmal pro Jahr stattfinden sollte?
Nein. Nicht als festgesetztes Datum, nicht als bestimmte Zeit oder durch den Mond oder dergleichen.
Gibt es eine festgesetzte Zeit für das Abendmahl?
Nein.
Wir sollten uns oft in Erinnerung rufen, wie abhängig jene von Gott waren, die dieses Werk als erste unternommen hatten. Wir sollten dankbar die alten Wegweiser betrachten und unsere Seelen mit der Erinnerung an die liebende Freundlichkeit unseres gütigen Wohltäters erfrischen. Auch wir sind aus Ägypten herausgerufen worden. Auch wir sind zu diesem Laubhüttenfest berufen. Das tun wir, wenn wir zusammenkommen und uns daran erinnern, wie Gott gnädig aus einem Leib der Sünde zu einem Leben in Harmonie mit ihm gerufen hat. Ja, wir sind hier tatsächlich Fremde und Pilger in ein besseres Land. Die uns in Aussicht gestellte Heimat ist das himmlische Kanaan, wo wir aus einem reinen Strom vom Wasser des Lebens trinken werden, glänzend wie Kristall, der ausgeht von Thron Gottes und des Lammes. Aber während unsere Reise noch andauert, haben wir doch dieses gesegnete Vorrecht, die Einladung Christi anzunehmen. Wenn jemand dürstet, dann komme zu mir und trinke. Lasst uns jubeln über die Güte Gottes und nicht aufhören, den zu preisen, der uns aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Das ist meiner Meinung nach von den Festen übrig geblieben.
Vielen Dank für diese Erklärung. Ich denke, damit können wir für heute abschließen. Würdest du dazu noch ein Gebet sprechen?
Ja. Himmlischer Vater, es gibt so viele Themen, die Anlass zu Streit geben können. Herr, ich möchte dich darum bitten, deinen Kindern einen Sinn für Eintracht zu geben, wo immer sie in der Welt sein mögen. Hilf uns, uns für die unsere Zeit wesentlichen Themen des Evangeliums zu konzentrieren, damit wir nicht von allen jenen Themen abgelenkt werden. Wie viel Arbeit wird wohl nicht getan wegen Streitigkeit über Fragen, über die es so unterschiedliche Ansichten gibt? Segne dein Volk und lass uns gute Soldaten für Christus sein, die der Welt die Botschaft von der Erlösung bringen, indem wir die Wahrnehmungsbotschaft der drei Engel verkünden und auf das baldige Kommen unseres Königs und Heilands warten. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.